Liebe Brüder und Schwestern, ich freue mich, dass ich nach verhältnismäßig langer Zeit heute wieder einmal bei euch sein kann. Ich freue mich auch, dass die Stunde so gut besucht ist. Wir wollen heute Morgen aus dem Philipperbrief, aus dem ersten Kapitel, die ersten 8 Verse lesen. Philipper 1, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, mit den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott bei aller meiner Erinnerung an euch alle Zeit, in jedem meiner Gebete, indem ich für euch alle das Gebet mit Freuden tue, wegen eurer Teilnahme an dem Evangelium vom ersten Tage an bis jetzt. Indem ich eben dessen in guter Zuversicht bin, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollführen wird bis auf den Tag Jesu Christi. Wie es für mich recht ist, dass ich dies in Betreff euer aller denke, weil ihr mich im Herzen habt und das sowohl in meinen Banden als auch in der Verantwortung und Bestätigung des Evangeliums, ihr alle meine Mitteilnehmer der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit dem Herzen Christi Jesu. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen uns zunächst kurz daran erinnern, wie die Gemeinde in Philippi entstanden ist. Paulus hatte ein Gesicht, ein mazedonischer Mann bat ihn, komm herüber und hilf uns. Und so fuhren Paulus und Silas nach Mazedonien und kamen zunächst nach Philippi. Dort haben sie als erstes die Gebetsstunde einiger Frauen besucht und eine Frau, Lydia, kam zum Glauben mit ihrem ganzen Haus. Und dann lesen wir, dass eine Magd, die einen Wahrsagergeist hatte, hinter Paulus und Silas herging und hinter ihnen herrief, diese Männer sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkünden. Ich könnte mir keine bessere Empfehlung für einen Evangelisten oder einen Missionar denken als diesen Satz. Der war auch völlig wahr. Die beiden waren tatsächlich Knechte Gottes des Höchsten. Sie verkündigten die schönste Botschaft, die es gibt, den Weg des Heils. Und doch heißt es, dass Paulus sehr betrübt war und den Geist austrieb. Das heißt mit anderen Worten, Paulus wollte keine Empfehlung, keine Unterstützung vom Teufel, und wenn sie noch so gut war. Und da müssen wir uns einmal fragen, ob wir in diesen Dingen auch so konsequent sind. Das radikale Gegenstück zu diesem Gedanken ist das Wort der Jesuiten, der Zweck heiligt die Mittel. Also die denken ganz, die denken nur vom Zweck her. Gott, der Allmächtige, braucht nie falsche Mittel zu verwenden und wir, seine Knechte, sollten es auch nicht tun. Und da können wir sehr viel von Paulus lernen. Zunächst sah es nun schlecht aus. Paulus und Silas wurden aufgrund dessen vor Gericht gestellt, blutig geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Um Mitternacht stimmte ein Loblied an und Gott griff ein und befreite sie. Der Kerkermeister kam zum Glauben. So war die Versammlung in Philippi gewissermaßen aus dem Gefängnis heraus entstanden und Paulus schrieb ihnen nun auch einen Brief aus dem Gefängnis in Rom. Als erstes fällt uns auf, dass Paulus sich hier nicht Apostel nennt. Wir haben 7 Briefe von Paulus an 7 Gemeinden. Bei 2 betont er seinen Apostel. Bei den Korinthern und bei den Galatern. Bei denen hat er Schwierigkeiten. Da muss er betonen, ich bin nicht irgendwer. Ich bin der Apostel Jesu Christi und der Apostel Gottes. Bei 3 dachte er nur Apostel und bei 2 lässt er den Apostel weg. Das sind die Philipper und die Thessaloniker. Man fragt sich natürlich, warum? Eins hatten die beiden gemein. Paulus kann ihnen bestätigen, dass sie eifrig mitarbeiten am Evangelium. Das sollte selbstverständlich sein, ist aber nicht immer selbstverständlich. Und es wird auch immer schwerer, Menschen für den Herrn zu gewinnen, aber möglich ist es immer noch. Das zeigen uns die wenigen, die ganz treu mit dem Evangelium viele ansprechen. Nun redet der Apostel die Gläubigen in Philippi an mit Heiligen. Und der Gedanke passt uns nicht ganz. Die Engländer denken da anders, die reden sich nur mit den Heiligen an. Da grüßen die Heiligen in der einen Stadt, die Heiligen in der anderen. Hier bei uns in Deutschland ist das gar nicht üblich. Wir verweisen da gern auf Korinth. In Korinth waren ja viele Missstände. Und gerade die Korinther redet der Apostel Paulus mit Heiligen an. Ich will das einmal lesen. 1. Korinther 1. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder. Merken wir den Unterschied? Paulus Apostel, Sosthenes nur Bruder. Der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Also auch da betont er, dass sie Heilige sind. Obwohl in Korinth vieles nicht in Ordnung war. Wie will man das nun in Einklang bringen? Da spricht man gern von Stellung und Zustand. Und sagt, der Stellung nach Heilige, dem Zustand nach noch ganz normale Sünder. Mir kann der Gedanke nie gefallen. Im Leben kommt man damit nicht durch. Wir hatten in der Schule ein Jahr lang einen Turnlehrer, der war nur seiner Stellung nach Turnlehrer, seinem Zustand nach nicht. Im Winter stand er da immer in der kalten Turnhalle in seinem Mantel, seinen Stock in der Hand und stampfte etwas zu unseren Freiübungen. Das war eine kümmerliche Sache. Das gibt's gar nicht im Leben, Unterschied zwischen Stellung und Zustand. Der Gedanke ist zwar bei den Brüdern verbreitet, stammt aber nicht von ihnen. Er soll schon im 3. Jahrhundert aufgekommen sein, weil man nicht wusste, wie man sich anders helfen sollte. Die Forderung an uns heißt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ich freue mich über den Nachsatz, sonst würde ein ganz kluger Ausleger uns ganz bestimmt sagen, dass vollkommen gar nicht sündlos heißt. Dass man viele Sünden tun kann, immer noch vollkommen sein. Aber der Nachsatz, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, der schließt solche Gedanken aus. Wir sehen auch aus 1. Korinther 11, dass Gott einen Unterschied zwischen Zustand und Stellung nicht anerkennt. Die Korinther kamen in einer unwürdigen Weise zum Brotbrechen zusammen und Gott griff ein und viele unter ihnen waren schon krank oder gar entschlafen. Paulus nimmt selbst nicht für sich in Anspruch, vollkommen zu sein, aber er erstrebt es. Philipper 3, Vers 12. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge. Das darf die einzige Antwort sein, wenn uns unsere Unvollkommenheit bewusst wird. Wenn wir nun an Matthäus 5, Vers 8 denken, glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen, dann wird in uns allen der Wunsch wach, ein reines Herz zu haben. Und wir alle sollten mehr bestrebt sein, heilig zu sein, als glücklich zu sein. Und ich glaube, ich kann behaupten, der Heilige ist glücklich, der Glückliche noch lange nicht heilig. Darum sollten wir das Rechte erstreben, dann kann uns Gott auch das Rechte geben. Nun wendet der Apostel sich an die Aufseher und Diener. Das ist heute in vielen Gemeinden ein heikles Problem. Eine Gemeinde muss Aufseher haben, man kann sie auch Älteste nennen. Die Frage ist bloß, wie bekommt man sie? Heute werden schon in manchen Gemeinden die Ältesten gewählt. Wir wissen auch, dass das nicht der rechte Weg ist. Ein sehr bekannter Bruder sagte uns mal, wir haben nicht gewählt, wir haben um ein Handzeichen gebeten. Er muss uns wohl für sehr rückständig gehalten haben. Wählen heißt regieren von unten, von der Basis aus. Wählen passt durchaus zur Demokratie. Aber die Versammlung des lebendigen Gottes ist keine Demokratie. Darum finden wir in der ganzen Bibel auch kein einziges Beispiel für eine demokratische Wahl. Wir können uns auch mal erlauben, das Grundgesetz mit dem Vaterunser zu vergleichen. Stellen wir einige bemerkenswerte Dinge fest. Der erste Artikel im Grundgesetz heißt, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Und im Vaterunser heißt es, dein Reich komme, dein Wille geschehe, nicht unser. Der Artikel 20 im Grundgesetz heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich freue mich, dass es den gibt. Aber im Vaterunser heißt es, geheiligt werde dein Name. Das ist der große Unterschied. Gott, beziehungsweise der Herr, soll in der Mitte stehen. Dann ergeben die anderen Dinge sich von selbst. Wie kommt man nun zu den Ältesten? Ich will drei Bibelstellen lesen. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Das ist die Abschiedsrede des Apostels Paulus an die Ältesten von Ephesus. Und da sagt er, 20:28, habe nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Diese Sätze betonen, wie sehr die Versammlung Gottes Eigentum Gottes ist. Er hat sie ja erworben um den allerhöchsten Preis. Dann ein Wort aus 1. Korinther 16, Vers 15. Ich ermahne euch aber, Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass es der Erstling von Achaia ist, und dass sie sich selbst den Heiligen zum Dienst verordnet haben, dass ihr solchen untertan seid und jedem, der mitwirkt und arbeitet. Im Reich Gottes wird das Arbeiten großgeschrieben. Und in 1. Korinther 15 sagt der Apostel Paulus von sich, ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Fügt dann allerdings hinzu, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Also da ist schon ein Weg, wie man Ältester werden kann, arbeiten und wirken. Und dann ein Wort an die Gemeinde, 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennet, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn, und euch zurechtweisen, auf dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Das Erste, was der Apostel Paulus den Gläubigen in Philippi nun wünscht, ist Gnade. Gnade ist etwas, was wir grundsätzlich gar nicht möchten. Wenn jemand im Gefängnis sitzt und er der Auffassung ist, dass er unschuldig verurteilt wurde, dann wird ihm manchmal empfohlen, ein Gnadengesuch einzureichen. Dann sagt er, ich will keine Gnade, ich will mein Recht. Ich kann so jemanden verstehen. Bei Gott aber sind wir immer auf Gnade angewiesen. Heute wird ja immer noch viel Evangelium verkündigt, aber ich glaube, die meisten übersehen, mit welchem Satz der Apostel Paulus seine Darlegungen des Evangeliums im Römerbrief beginnt. Er fängt in Kapitel 1, Vers 18 an mit den Worten, es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Mit dem Problem setzt sich das Evangelium auseinander. Zur Zeit Luthers wusste man das noch. Da fragte man nach einem gnädigen Gott. Heute versucht man mit Hilfe Gottes, das Erdenleben schöner zu gestalten und nennt das die frohe Botschaft. Wir sind auf Gnade angewiesen, weil Gott vollkommene Gerechtigkeit ist. Gott vergibt im Grunde genommen keine Sünden, sondern er hat sie getilgt. Er hat sie gesühnt. Und darum braucht er sie uns nicht zuzurechnen, sondern kann uns seine Gnade schenken. Eines der schönsten Worte über die Gnade steht in Römer 5, Vers 20. Da heißt es, wo aber die Gnade überströmend geworden, wo aber die Sünde überströmend geworden, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tode, also auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Da ist also bei Gott immer mehr Gnade als Sünde. Man braucht ja gar nicht an die Sünde der ganzen Welt zu denken, sondern an die eigene. Dann kann man sich schon freuen, dass bei Gott immer mehr Gnade ist. Interessant ist an diesem Vers, dass da steht, auf dass die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit. Bei uns sind Gnade und Gerechtigkeit immer Gegensätze. Wir kennen ja den Ausdruck, Gnade vor Recht ergehen lassen. Bei Gott nicht. Weil er die Sünde nicht vergibt, sondern tilgt. Darum ist bei Gott immer mehr Gnade und es ist doch Gerechtigkeit. So wünscht der Apostel Paulus den Gläubigen Frieden. Nach Frieden sehen wir Menschen uns alle. Ich weiß nicht, ob ihr Goethes schönen Vers darüber kennt, der du aus dem Himmel bist, alles Leid und Schmerzen stillest, den, der doppelt elend ist, doppelt mit Erquickung füllest. Ach, ich bin des Treibens müde, was soll all der Schmerz die Lust? Süßer Friede, komm, ach komm in meine Brust. Es ist ein ganz großes Sehnen bei uns Menschen nach Frieden und wir wissen, wir finden ihn nicht. Ich las einmal das zur Präambel des Friedens von Münster und Osnabrück, der den 30-jährigen Krieg beendet, dass darin der Satz steht, wir schließen diesen Vertrag, um einen ewigen Frieden zu sichern. Wie lächerlich, nicht wahr? Das haben wir Menschen immer wieder versucht, nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es wird dauernd geschossen. Und Gott ist der Einzige, der uns Frieden bringen kann. Und nur bei ihm können wir ihn finden. Nun spricht der Apostel weiter und er spricht von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er gebraucht immer wieder diese beiden Ausdrücke. Ich glaube, in allen seinen Briefen. Er nennt Gott nicht den Schöpfer, obwohl das ja richtig wäre. Er nennt ihn nicht den Herrscher, auch das ist Gott. Er nennt ihn auch nicht den Richter. Er nennt ihn jedes Mal den Vater. Und jetzt geht es darum, ob wir noch in der Lage sind zu fassen, was das heißt. Versuchen wir einmal uns vorzustellen, wer Gott ist. Da gehen wir am besten von dem ersten Satz der Bibel aus. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann haben wir so viel zum Nachdenken, dass wir im ganzen Leben nicht damit fertig werden. Wie muss der sein, der Himmel und Erde geschaffen hat? Einfach unvorstellbar. Gott ist unsagbar groß. Und der ist unser Vater. Ich weiß nicht, ob unsere Brüder hier sich noch daran erinnern können, wie es war, als ein Junge von 6, 7 Jahren war. Ich weiß das noch. Da haben wir in der Schule so gesprochen, mein Papa, der kann das und der kann das. Der war der ganz große Mann, der Papa, der konnte auch alles, was der kleine Junge nicht konnte. Und Gott ist uns so nah, dass er diesen Ausdruck gebraucht. Und ich will einige Aussprüche unseres Herrn nennen, die uns zeigen, wie nah Gott uns steht. Johannes 16, Vers 26. Ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb. Können wir uns das vorstellen? Wir sind nicht auf Beziehungen angewiesen, wenn es um unseren Vater im Himmel geht. Der Vater selbst hat uns lieb. Der Herr nennt dann allerdings eine Bedingung und wir müssen uns fragen, ob wir die erfüllen. weil ihr mich geliebt und erkannt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Wenn ich das von mir sagen kann, dann weiß ich, dass ich nicht einmal einen Fürsprecher beim Vater brauche. Dann ein zweites Wort. Johannes 20, Vers 17. Und da war der Herr Jesus schon auferstanden. Da hatte er sich von dem ganzen irdischen Bereich gelöst. Er stand unmittelbar davor, heimzugehen zu seinem Vater. Und da sagt er, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Ist das nicht eine gewaltige Sache? So eng ist unsere Verbindung zum Vater im Himmel, wie der Herr Jesus sie für sich in Anspruch nimmt. Und dann kommt ein Wort aus Johannes 17. Ah, das muss man aber in Ruhe lesen. 17, Vers 23. Dann fragt man sich, kann denn das überhaupt stimmen, was in Johannes 17, Vers 23 steht? Dann will ich es einmal vorlesen. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie in eins vollendet seien und dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Also ein ganz gewaltiges Wort. Das sagt uns, wie nah Gott uns steht. Und wenn man das bedenkt, dann versteht man, dass der Apostel Paulus das immer wieder gesagt hat. Vergesst es nicht, Gott ist euer Vater. Wenn er dann vom Herrn Jesus spricht, dann nennt er ihn den Herrn. Und ich glaube, das ist heute nötiger denn je. Heute machen viele aus Jesus Christus einen Freund, einen Bruder. Sie vergessen, dass er der ganz Große ist. Wir haben ja zwei Darstellungen vom Herrn im Neuen Testament. Die eine finden wir in den Evangelien. Da ist er der freundliche, gütige Lehrer, den jeder ansprechen konnte, den man sogar anfassen konnte, zu dem man kommen konnte, selbst bei Nacht, der keinen abwies, der mit einer ehrlichen, echten Bitte kam. Aber in der Offenbarung sehen wir ein ganz anderes Bild. Da ist er der Herr, dessen Augen wie Feuerflammen sind. Und wir lesen, dass Johannes, der doch auf der Erde sein Haupt an seine Brust lehnen konnte, dort vor ihm niederfällt wie tot. Und es ist gut, dass wir immer beide Bilder vor Augen haben. Er ist immer noch der Gütige, der uns zuruft, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er ist aber auch der, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und in Philipper 2, Vers 9 lesen wir sogar, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, auf dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Jetzt geht es um die Frage, ob Jesus auch für uns Herr ist. In Lukas 6, 46 stellt der Herr die Frage, was heißet ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Die Gefahr zu heucheln, einen Frommen zu spielen, ohne es zu sein, ist sehr, sehr groß. Möchte Gott uns schenken, dass wir doch erkennen, wie groß und wunderbar der Herr ist. Das große Ziel, das heute gepredigt und empfohlen wird in so manchen freien Kreisen, auch in den Kirchen, ist Selbstverwirklichung. Ich kann das verstehen. Jeder möchte aus sich selbst so viel herausholen, wie er nur kann. Und unser Herr sagt uns, dass das gerade der falsche Weg ist. Lukas 9, Vers 23. Wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Den Begriff Kreuz aufnehmen, den verstehen viele falsch. Viele denken, Kreuz hieße Leid. Kreuz heißt nicht Leid. Wir lesen ja, als der Herr nach Golgatha ging, dass er sein Kreuz aufnahm. Wer sein Kreuz aufnimmt, geht in den Tod. Und zwar geht es um den Tod meiner Selbstständigkeit. Wie es ja in Galater 2, Vers 20 heißt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Hier steht der Herr wieder vor uns in seiner ganzen Größe. Er verlangt etwas von uns, was nie ein Mensch verlangen könnte und dürfte. Aber wenn wir dann an 2. Korinther 5 denken, und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern den, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Dann ist sofort wieder alles klar. Er, der für uns starb, erwartet, dass wir nicht mehr uns selbst leben, sondern ihm. Wir wissen, dass die Christenheit ungeheuer zerrissen ist. Es geht auch bis in unsere Kreise. Denken wir nur daran, dass es seit der Auflösung der Versammlung, ich glaube es war im Jahr 37, heute drei verschiedene Gruppen gibt, die alles schön über Einheit sprechen, sie aber doch nicht zustande bringen. Wenn wir wirklich unserem einen Herrn gehorchten und ihn voll anerkennen, würden alle Schwierigkeiten dahin sein. In Vers 4 sagt der Apostel Paulus nun, dass er für sie alle mit Freuden betet. Das hat er aber nicht immer getan. In Kapitel 3, Vers 18 sagt er nämlich etwas anderes. Da sagt er, denn viele wandern, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Also für alle konnte Paulus nicht beten, über alle konnte er sich auch nicht freuen. Aber in Philippi waren welche, für die er das Gebet mit Freuden tat. Und das hat mir viel geholfen in meinen Gebeten. Wir haben immer Brüder und Schwestern, die irgendwie den Gang der Dinge hindern und die wir immer wieder im Gebet vor Gott bringen. Und da ist mir eingefallen, dass wir uns auch einmal auf die besinnen sollten, die das Werk des Herrn fördern. Dass wir auch einmal an die oder immer an die denken sollten, für die wir mit Freuden beten können. Die haben wir auch. Habt ihr auch hier. Und wahrscheinlich vergesst ihr so oft, für die mit Freuden zu beten, für die ihr danken könnt. Wir sollten uns aber auch an jeder fragen, ob unsere Brüder und Schwestern für uns mit Freuden beten und danken können. Anders ausgedrückt, ob wir ein Aktivposten sind oder eine Belastung. Wir üben ja immer Einfluss aus auf die Gemeinde. Schon die Anwesenheit in der Gebetsstunde trägt zur Belebung bei. Da haben wir alle die Möglichkeit zu helfen, alle die Möglichkeit zu bremsen. Könnte Paulus für dich, könnte er für mich, wenn er ein paar Monate hier wäre, mit Freuden beten? Oder würde er für uns, über uns klagen müssen? In Vers 5 sagt nun Paulus, warum er für sie mit Freuden betet. Wegen eurer Teilnahme am Evangelium. Ich sagte schon zu Anfang, dass nur die Philipper und die Thessalonicher eine Versammlung sind, denen gegenüber Paulus nicht betont, dass er Apostel ist. Und dass diese beiden Gemeinden eifrig waren in der Verkündigung des Evangeliums. Die Gefahr bei der Verkündigung des Evangeliums besteht darin, dass wir den Mut verlieren und denken, wir haben schon so manchen angesprochen, so manches Traktat verteilt, so manche Evangelisation durchgeführt und was ist dabei herausgekommen? In englischen Büchern habe ich oft den Satz gelesen, Gott vergibt dir alles, bis auf deine Verzweiflung. Man muss jeden Satz kritisch prüfen, der nicht in der Bibel steht. Und so habe ich mich gefragt, stimmt denn der Satz überhaupt? Nun frage ich mich, ob man nicht Verzweiflung in etwa als das Gegenteil von Glauben ansehen kann. Der Glaubende hofft und rechnet mit Gott. Der Verzweifelte tut das nicht mehr. Und den Unglauben, den vergibt Gott ja auch keinen. Insofern hat das Wort schon seine Berechtigung. Möchte Gott uns davor bewahren, mutlos zu werden. In Vers 6 lesen wir nun etwas sehr Interessantes. Da sagt der Apostel Paulus, indem ich eben dessen in guter Zuversicht bin, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollführen wird bis auf den Tag Jesu Christi. Der Apostel Paulus hat diesen Brief an die Philipper etwa 10 Jahre, nachdem er in Philippi gewesen war, geschrieben. Und da stand nun eine fertige Gemeinde mit Aufsehern und Dienern. Er konnte ihnen bestätigen, dass sie eifrig sind im Evangelium. Anstatt zu klagen und zu ermahnen, konnte er sie immer wieder auffordern, sich im Herrn zu freuen. Und doch sagt er nicht, ihr Philipper, ihr seid in Ordnung, ihr habt euch bewährt. Was 10 Jahre gut gegangen ist, das geht auch weiter gut. Ich weiß, auf euch kann ich mich verlassen. So einen Unsinn schreibt er nicht. Er schreibt, der ein gutes Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Das zeigt uns wieder, wie sehr wir auf das Tun unseres Herrn angewiesen sind. Und es zeigt uns vor allem, dass alles Gute, das durch uns geschehen mag, nicht unser Verdienst ist, sondern dass es das Wirken des Herrn ist, dass er so gnädig war, uns zu benutzen, sein Reich zu bauen, sein Werk zu tun. In Johannes 15, Vers 5 lesen wir ein aus menschlicher Sicht niederschmetterndes Wort. Da sagt der Herr Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Eigentlich schrecklich, nicht wahr? Wenn da stände, ohne mich wird es schwer, ohne mich könnt ihr nur wenig tun, ohne mich müsst ihr euch besonders anstrengen. Nein, er sagt, ohne mich nichts. Und in Jeremia 17, da steht das Wort, verflucht sei der Mensch, sei der, der auf Menschen vertraut. Und 2 Verse weiter, 17 Vers 7, gesegnet ist der Mann, der auf Gott vertraut. Und wenn wir dann das Wort von Petrus noch hinzunehmen, 1. Petrus 5, Vers 5, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade, dann rundet sich das Bild ab. Wir in uns selbst können Gott nichts bieten. Wir können nur tun, was er durch uns wirkt, wenn wir in wirklicher Abhängigkeit von ihm bleiben. Wir denken so oft, wir könnten was tun. In Wirklichkeit ist nichts. Und das wird uns sofort vollverständlich, wenn wir an Epheser 6, Vers 12 denken, wo es heißt, 6, Vers 14, unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder die Fürstentümer, wieder die Gewalten, wieder den geistlichen Mächten der Bosheit in der Himmelswelt. Wenn wir daran denken, dann wird uns völlig klar, dass wir in unserer eigenen Kraft nichts tun können. Das heißt nicht, dass Gott nicht durch uns wirkt. Aber wir sollten nie das Wort aus 1. Korinther 4, Vers 7 vergessen. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Wir werden immer wieder zur Demut und Bescheidenheit aufgefordert. Vor Jahren habe ich mal gedacht, demütig sein hieße gering von sich denken. Heute weiß ich, demütig sein heißt richtig von sich denken. Heißt erkennen, dass in mir nun wirklich nichts ist, dass ich auf das angewiesen bin, auf das, was Gott gibt. Dem gegenüber steht natürlich die außerordentlich ermunternde Aussage, der Vater gibt den Geist nicht nach Maß. Er ist bereit, uns davon immer so viel zu geben, wie wir wirklich benötigen. Nun spricht der Apostel im Vers 6 vom Tag Jesu Christi. Ein gutes Werk in euch vollenden wird auf dem Tag Jesu Christi. Ich habe den Eindruck, dass wir den Tag Jesu Christi weithin ungenügend einschätzen. Wenn ich den Herrn im Glauben angenommen habe, dann kann und soll ich meines Heils gewiss sein. Ich brauche nicht zu sagen, wie es weithin der Fall ist, ich hoffe, dass ich errettet werde, sondern ich darf wissen, dass ich errettet bin. Johannes schreibt, 1. Johannes 5, Vers 13, diese schreibe ich euch, auf dass ihr wisset, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. Also das können wir wissen. Wir übersehen aber leicht, dass wir zunächst vor dem Richterstuhl des Christus stehen werden. Vor dem Richterstuhl des Christus geht es nicht um Errettung oder Verdammnis. Die, die dastehen, sind alle gerettet. Andere kommen nicht vor den Richterstuhl des Christus, die anderen kommen vor den großen weißen Thron. Ein ganz gewaltiger Unterschied. Vor dem Richterstuhl des Christus werden unsere Werke bewertet. Ich will die beiden Stellen einmal lesen, die davon sprechen. 1. Korinther 3, Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, köstliche Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer bewähren. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Also es geht hier nicht um errettet werden oder verloren gehen, sondern um den Lohn. Und dann 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf dass ein jeder empfange, was er in dem Leibe getan, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Ganz eindeutig geht es hier um unsere Werke. Wir dürfen das jetzt nicht falsch verstehen. Wir werden errettet ohne Werke. Das klarste Wort steht wohl in Römer 4, Vers 5. Dem aber, der nicht wirkt, sondern an den Glauben, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Also ganz, ganz eindeutig errettet ohne unsere Leistung, ohne unsere Werke. Aber nachdem wir errettet sind, da sollen wir Werke jede Menge tun. Titus 2, Vers 14. Der Herr hat sich ein Eigentumsvolk geweiht. Eifrig in guten Werken. Ich will auch noch ein Wort lesen aus 2. Timotheus 3, Vers 17. Ich lese von Vers 16 an. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe über den ersten Satz, Vers 16, schon lange Abhandlungen gelesen. Da steht nämlich, Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und einige übersetzen, alle Schrift, die von Gott eingegeben ist. Und bezweifeln dadurch, dass das ganze Neue Testament von Gott eingegeben ist. Und jetzt kann man sich über diesen Satz lang unterhalten, ist auch alles wichtig. Aber ich glaube, wichtig ist auch, dass wir dann den Vers 17 lesen. Warum denn nun alle Schrift von Gott eingegeben ist? Damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Ich fürchte, wir in unseren Versammlungen haben diesen Punkt nicht genug betont. Wir Menschen neigen ja immer zur Einseitigkeit, ist ein Übel, das uns anhaftet. Und derjenige, der eine große Wahrheit erkannt hat, der freut sich so darüber, dass er sie allen sagt. Und dann kann es dazu führen, dass er eine andere große Wahrheit, vielleicht nicht ganz so groß, aber doch auch noch wichtig, übersieht. Und uns steht da, wir werden alle offenbar werden. Ich habe mich gefragt, wie geht das mit dem Offenbarwerden? Ist das wie an einem Schalter in der Bank, dass man zurückdrehen soll, damit der Wartende nicht weiß, was mit dem Ersten da verhandelt wird? Oder werden wir alle voreinander offenbar werden? Dass zum Beispiel die Versammlung, wenn man gemeinsam vor dem Richterstuhl des Christus stände, vielleicht dass da ausgerufen würde, die Jahre von 1890 bis 1900 und dann 1900 bis 1910, ich weiß es nicht. Aber ich will auch einen Vers vorlesen, der spricht gegen die Verhältnisse von der Bank. Und der steht in Lukas 12, Vers 2. Es ist aber nicht verdeckt, was nicht aufgedeckt und verborgen, was nicht kund werden wird. Deswegen, so viel ihr in der Finsternis gesprochen haben werdet, wird im Lichte gehört werden. Und was ihr ins Ohr gesprochen haben werdet in den Kammern, wird auf den Dächern ausgerufen werden. Auf den Dächern ausgerufen, das klingt doch mehr nach einer allgemeinen Veröffentlichung. Und wir sollten uns das alle auch mal vor Augen halten, dass wir einmal offenbar werden. Offenbar ist ein schlimmes Wort. Ein englischer Philosoph, weiß im Moment nicht wer, hat mal gesagt, wenn wir auf eine geheimnisvolle Weise die Fähigkeit erlangten, die Gedanken all unserer Mitmenschen zu lesen, würden wahrscheinlich innerhalb von 8 Tagen sämtliche Freundschaften gekündigt werden. Da sieht man, wie die Gedanken im Allgemeinen sind. Und einmal wird das alles offenbar. Da möchte ich noch auf 3 Dinge hinweisen. Es wird offenbar, wenn wir nichts mehr ändern können. Heute kann jeder von uns noch sagen, von jetzt an soll es anders werden. Aber da nicht mehr. Bei Schluss. Das Zweite. Wir werden vor dem offenbar werden, der alles für uns getan hat. Dann wird es besonders beschämend sein, wenn wir so selbstsüchtig geblieben sind. Drittens, die Entscheidung, die da fällt, wird für die Ewigkeit sein. Der andere bekommt Lohn, der andere wird gerettet wie durchs Feuer. Ich will mit einem kleinen Appell schließen, der sich an eine geschichtliche Tatsache anschließt. Etwa um 500 vor Christus haben die Perser wiederholt das kleine Griechenland überfallen. Griechenland war ja keine Einheit, bestand aus mehreren Stadtstaaten. Der erste Stadtstaat, der zum Kampf mit den Persern sich messen musste, war Athen. Die Perser hatten eine gewaltige Übermacht. Aber die Athener waren besser geschult, besser ausgebildet, hatten bessere militärische Führer und brachten den Persern eine ganz empfindliche Niederlage bei. Der Perserkönig Xerxes war darüber so empört, dass er immer auf Rache sann und er gab dem Sklaven, der ihn jeden Morgen wecken musste, den Befehl, nachdem er ihn geweckt hatte, zu rufen, Herr, gedenke der Athener. Die sollen ihm nie aus dem Kopf gehen. Stell doch mal vor, wir hätten ja einen Bruder in der Versammlung, der vielleicht einmal im Monat rief, Brüder und Schwestern, denkt an den Richterstuhl des Christus. Ich glaube, der täte uns allen einen guten Dienst. Er könnte es ja auch vorlesen. Er könnte uns vorlesen, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf dass ein jeder empfange, was er im Leibe getan hat, es sei Gutes oder Böses. Dann sagt der Apostel Paulus noch im nächsten Satz, Gott ist mein Zeuge. Gott ist immer Zeuge. Gott ist auch dein Zeuge und mein Zeuge. Auch das vergessen wir so leicht. Ach, viele haben das vergessen. Adam, der glaubte, man könnte sich vor Gott verkriechen. Und dadurch, dass er sich verkroch, hat er gezeigt, dass er von der Frucht gegessen hatte. Kain glaubte, man könnte sich rauslügen. Er hat gesagt, er wüsste nicht, wo Abel wäre, obwohl er ihn doch verscharrt hatte. Es hat so viele gegeben, die haben geglaubt, man könnte Gott noch reinlegen. Es gibt ja so kleine Jungs in der Schule, die versuchen, ihn über den Lehrer reinzulegen. Kann ich auch verstehen, natürlich. Aber wenn man doch mal erwachsen geworden ist, dann müsste man sich sagen, mit der Reinlegerei komme ich nicht durch. Und bei Gott kommen wir erst recht nicht durch mit der Reinlegerei. Jona hat es versucht. Ananias und Sapphira haben es versucht. Ist nie gut gegangen. Gott ist unser Zeuge. Aber nicht zum Bösen. In 2. Korinther 16 steht ein unsagbar schönes Wort. Da steht, die Augen Jahwes durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an dem, dessen Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott beobachtet uns zum Guten. Er beobachtet dich und mich schon vom Aufstehen an heute Morgen in der Hoffnung, dass wir solche sind, die wirklich mit ihm rechnen. Und dann will er seine Güte und seine Größe an uns offenbaren. Möchten wir das doch immer vor Augen haben. Der große Gott im Himmel ist unser Vater, der uns liebt. Wenn wir einmal vor ihm offenbar werden, dann hofft er, dass er uns reich belohnen kann. Möchte diese Tatsache, dass er uns sieht, dass er uns liebt, dass wir einmal vor ihm offenbar werden, uns doch immer vor Augen stehen und unser Tun und Handeln bestimmen.